Ja, das wäre vielleicht auch ein Auftrag an, was man dem Publikum sagen könnte, ja, was sozusagen Musik hört. Ist so die KI, die Möglichkeiten, die die KI heute hat, irgendwie so Produkte zu erzeugen, kommen, wenn man nicht will, dass das Überhand nimmt, ja, dann sollte man auch als Zuhörerin und als Zuschauerin irgendwie sagen, ich versuche mal sensibler zu werden für das, was ich eigentlich gewinne, wenn da echte Menschen was produzieren. KI ist subversiv, ne? Weil sie sozusagen sehr schön offenlegt, wie sich unsere Hörgewohnheiten zu so einem Durchschnittswert entwickelt haben. Und den kann sie jetzt einfach nachmachen. Und so sehe ich eigentlich auch das, was passiert auf der Bühne. Also es gibt tatsächlich diesen Moment dieses Gemeinsamen, ja, also wo man wirklich wirklich nicht mehr unterscheiden kann zwischen sich selber und den anderen, die mitspielen, und vielleicht sogar dem Publikum. Mhm. Ne, und also wo das so ineinander verschmelzt, und das ist ein ganz toller Moment. Also da gibt es diesen tiefsitzenden menschlichen Wunsch, irgendwie in der Gesellschaft irgendwie aufzugehen, regelrecht. Dann könnte man sagen, die Musik ist sozusagen irgendwie, kann sozusagen eine Fluchtbewegung natürlich auch sein, oder sich zu wehren gegen irgendwie die Zumutungen des Marktes da draußen, dann in eine, ja, irgendwie auch künstliche, kreative Welt sozusagen einzusteigen, und die den Leuten dann dabei hilft, auch mit diesen Prozessen umzugehen. Man kann sie aber auch andererseits natürlich dann kritisch sehen und sagen, mit der Vermarktlichung ist eigentlich auch die Musik, wird zunehmend zum Anhängsel des Marktes, wenn sie sozusagen warenförmig produziert wird. Und insofern steht sie vielleicht dann irgendwie so auf beiden Seiten. Ja? Also wie viel Protest ist da drin und wie viel Ware, muss man sagen, ja, das ist wahrscheinlich beides. Das ist halt insofern was Neues, was wir jetzt erleben mit der KI, dass so die Kreativberufe, dazu gehört die Musik, aber dazu gehört auch jetzt mein Beruf, Schreiben. Ja? Also auch das Schreiben von Texten, wissenschaftliche oder kreative und ähnliches. Zum ersten Mal jetzt auch betroffen ist davon, dass da eine ganze Menge maschinisiert werden kann. Und da erschrecken sich jetzt vor allen Dingen die Leute, die eben sozusagen mit den Bildungstiteln rumlaufen, so wie ich, die erschrecken sich ganz doll, weil man sich dann fragt, was ist das noch wert, und auch die Musik.
Hallo, mein Name ist Heiner Schmitz. Ihr hört Schmitz trifft. Musik, Menschen und mehr. Und mein heutiger Gast ist auch Musiker. Ein fantastischer Soul-Sänger. James Brown ist sein Spezialgebiet. Aber er ist auch preisgekrönter Professor für Soziologie der Wirtschaft an der Europa-Uni in Frankfurt an der Oder. Sascha Münich. Heute wollen wir uns über Musik und Gesellschaft unterhalten. Wie diese Rolle der Musik sich in diesen Zeiten des Wandels, in denen wir uns gerade befinden, verändert. Das heißt KI, Algorithmen, Streaming. Was macht das mit der Musik und auch die Funktion der Musik in unserem Zusammenleben? Ich freue mich auf ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Sascha, Mensch! Schön, Heiner, dass du zu Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich. Also ich begebe mich mal hier auf unbekanntes Terrain, mit einem promovierten Wirtschaftssoziologen zu sprechen. Allerdings, ich hatte es schon angekündigt, du bist auch Musiker. Wir beide stehen zusammen seit, ich glaube, gefühlten 15 Jahren auf der Bühne. Ja. Immer mal wieder hier, vor allen Dingen bei Projekten mit der Jazzkantine, wo wir jetzt auch gerade in Braunschweig sind. Wir spielen ein Musical zusammen. Du bist ein fantastischer Sänger. James Brown ist dein Spezialgebiet, würde ich mal sagen.
Genau, die Soulmusik auf jeden Fall, ja.
Genau, aber deine Berufung im wahrsten Sinne des Wortes gehört auch der Soziologie.
Ja.
Und ich wage mal den Schritt sozusagen in dein Terrain und beginne mal. Mich interessiert ja vor allen Dingen, welche Rolle Musik spielt im Bereich der Soziologie, im Bereich der Gesellschaft, des Gemeinstiftendes. Ich würde einfach mal anfangen mit einer Frage. Der Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi hat beschrieben, wie Gesellschaften auf die Entfesselung von Märkten mit Gegenbewegungen reagieren. Kannst du das für Laien, wenn das irgendwie möglich ist, kurz erklären? Und anschließend, ist Musik vor allem in ihrer kollektiven, nicht kommerziellen Form so eine Art Gegenbewegung? Ein Raum, in dem andere Logiken gelten als Gewinn und Tausch.
Ja, das sind ja gleich zwei Knüllerfragen am Anfang. Da ist ja dann die Zeit schon rum, wenn wir damit fertig sind. Also der Polanyi ist ja ein sehr wichtiger, also für mein Fach, die Wirtschaftssoziologie, die versucht eben wirtschaftliche Prozesse nicht nur aus der Perspektive jetzt ökonomischer Modelle zu begreifen, sondern eben als gesamtgesellschaftlich, kulturell, kulturwissenschaftliche Prozesse zu begreifen, ist ein ganz wichtiger, immer noch ganz wichtiger Autor. Und der hat sich eigentlich ja mit dem Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. beschäftigt. Und es geht eigentlich darum, dass er in seinem Hauptwerk The Great Transformation eigentlich sagt, wie sich Gesellschaften verschoben haben im Laufe des frühen 20. Jahrhunderts. Und das ist was, was heute noch immer noch eine große Rolle spielt, nämlich ein Gegeneinander, wie du schon gesagt hast, von so Marktlogiken und, sagen wir mal, den größeren soziokulturellen Lebenswelten. Ja. Die Idee ist, oder sein Hauptargument ist, dass diese Idee des Marktes kommt in die Gesellschaft rein als so eine Vorstellung, die Gesellschaft könnte sich selber regulieren, ja, könnte spontan eine Ordnung haben, wenn alles nach Angebot und Nachfrage läuft, wenn der Markt darüber entscheidet, was produziert wird, dann wird alles effizient eingesetzt. Also die klassische liberale Erzählung ist so ein Versprechen an eine Gesellschaft, das kann dann alles sehr ohne allzu viel politischen, autokratischen Eingriff von oben sozusagen sich selber gestalten. Und dann reguliert sich das Ganze, die ganze Gesellschaft selbst. Nun, was Polanyi betont ist, wenn man das so machen will, dann muss man dafür sorgen, dass die Gesellschaft sich permanent überall so umorganisiert, wie der Markt sich das wünscht. Und das bedeutet, man muss ständig, zum Beispiel die Arbeitsverhältnisse müssen sich ständig ändern. Also zum Beispiel, wenn jemand seinen Job verliert, weil es jetzt eben keine Jobs mehr gibt in der oder immer weniger Jobs gibt in den fossilen Industrien oder irgendwie der Bergindustrie in Nordrhein-Westfalen. Und dann verlieren viele Leute ihre Arbeit. Was müssen die tun? Die müssen auf dem Markt sich sozusagen neu orientieren. Was müssen die dann werden? Erzieher werden gesucht. Dann müssen die als Erzieher nach München umziehen und dann da als Erzieher arbeiten. Und dann kommen sie wieder zurück. Das ist so die Vorstellung einer Regulierung der Gesellschaft. Und Polanyi sagt, das bedeutet dann, dass die Gesellschaft, Zitat, zum Anhängsel des Marktes wird. Das heißt, alles muss sozusagen ständig umgeraumt. Die Leute müssen umziehen, die Leute müssen sich umschulen, die ganzen Lebensverhältnisse müssen sich permanent umwälzen, damit das funktionieren kann. Und da sagte, das macht und lässt eine Gesellschaft mit sich eigentlich nicht machen. Die wird sich also wehren. Das heißt also, die wird dann irgendwie sagen, okay, jetzt müssen wir die Leute beschützen, da die Kohlekumpel beschützen. Wir müssen ihnen helfen. Wir müssen dafür sorgen, dass eine Familie nicht ständig umziehen muss und so weiter. Und dass nicht ständig Skills entwertet werden, die Leute sich drauf geschafft haben. Das heißt also, im Grunde wird die Gesellschaft eintreten und dann in Form von Sozialpolitik und Ähnlichem da irgendwie gegen ankämpfen. Und das auch sozusagen kritisch im Sinne einer Protestbewegung. Das heißt, Polanyi sagt, es gibt nicht nur den Neoliberalismus, wie es heute mal so schön heißt, der die ganze Welt irgendwie so sich untertan macht und dann sind alle marktabhängig, sondern man muss sehen, dass eine Gesellschaft das eigentlich nicht will. Und dann gibt es so ein Gegeneinander, ein permanentes.
Das ist ja das, was gerade eigentlich auch passiert, ne? Mit KI vor allen Dingen.
Ja.
Alle haben, also sehr, sehr viele Leute haben Angst, berechtigte Angst auch um ihren Job. Und jetzt muss irgendwas dagegen auch passieren. Ne?
Genau, nicht nur KI, sondern auch die ganze Thematik, mit der wir zu tun haben, die Polarisierung von Gesellschaften, der Aufstieg des Rechtsextremismus oder Wiederaufstieg des Rechtsextremismus. Es wird in Sozialwissenschaften an vielen Stellen als so eine Art neuer Polanyi-Moment betrachtet, weil Polanyi selber auch sagt, diese Gegenbewegung gegen den freien Markt und gegen die Zumutung, wo die Gesellschaft zum Anhängsel des Marktes wird, diese Gegenbewegung wird sich häufig, und so hat sie es auch im 20. Jahrhundert getan, nach rechts auswirken und nicht nach links. Das heißt also, die klassische Vorstellung, jetzt tun sich dann alle ArbeiterInnen zusammen und dann schaffen sie den Kapitalismus ab. Das ist nicht das, was passiert, sondern es gibt stattdessen autokratische, diktatorische oder sogar faschistische Reaktionen auf dieses. Und so kann man auch viele der politischen Polarisierung einordnen. Nun ist ein bisschen die Frage, welche Rolle da die Musik drin spielt. Ja. Also sozusagen. Und da muss man jetzt sozusagen über den Punkt kommen, dass ja die Musiksoziologie vor allen Dingen erstmal jede Art von Musik betrachtet als in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang. Und da gibt es jetzt verschiedene Anknüpfungspunkte. Man kann sagen, Musik als als Kunstwerk, wie andere Kunstwerke auch, ist erstmal Ausdruck natürlich eines gesellschaftlichen Kontextes. Es gibt Produktionsbedingungen für Musik, da spielt die Gesellschaft rein. Man kann aber auch stärker den Inhalt der Musik ins Zentrum rücken und sagen, woraus besteht eigentlich der Kern? Was ist die Struktur von Musik? Ist die eigentlich einer Gesellschaft ähnlich oder ist sie anders als die Gesellschaft? Das ist dieses auch Adorno-Thema. Oder man kann auch stärker was wir ja gelegentlich gemeinsam tun auf der Bühne, sozusagen das Machen von Musik als einen gesellschaftlichen Prozess begreifen und da dann gucken, was passiert eigentlich bei Konzerten zwischen Publikum, zwischen Leuten oder zwischen den Leuten auf der Bühne. Das sind alles so verschiedene Dimensionen jetzt der Musiksoziologie. Wenn man das jetzt mal mit Polanyi zusammendenkt, dann könnte man sagen, die Musik ist sozusagen irgendwie, kann sozusagen eine Fluchtbewegung natürlich auch sein oder sich zu wehren gegen irgendwie die Zumutungen des Marktes da draußen, dann in eine ja irgendwie auch künstliche, kreative Welt sozusagen einzusteigen und die den Leuten dann dabei hilft, auch mit diesen Prozessen umzugehen. Man kann sie aber auch andererseits natürlich dann kritisch sehen und sagen, mit der Vermarktlichung ist eigentlich auch die Musik wird zunehmend zum Anhängsel des Marktes, wenn sie sozusagen warenförmig produziert wird. Und insofern steht sie vielleicht dann irgendwie so auf beiden Seiten, ja. Also wie viel Protest ist da drin und wie viel Ware, muss man sagen, ja, das ist wahrscheinlich beides.
Jetzt ist die Musik ja auch ein eigener Kosmos, ne? Also was du gesagt hast, also es ist mit Sicherheit sehr viel Ware dabei.
Ja.
Wobei auch da momentan der Warenfluss sozusagen so ein bisschen fraglich ist, ein Stockengerät, die alten Modelle, die greifen nicht mehr, dass du als Musiker mit deiner Musik überleben kannst, auch wirtschaftlich.
Ja.
Andererseits ist die Musik auch schon immer, also in ihrer künstlichen Form, ja auch immer Ausdruck eines Protestes gewesen. Mhm. Ne? Wenn man nicht, oder auch einer soziokulturellen Bewegung. Wenn ich jetzt mal so an das frühe 20. Jahrhundert denke, serielle Musik oder Zwölftonmusik, die sozusagen Hierarchien aufgelöst hat, also tonale Hierarchien. Jeder Ton war gleichberechtigt. Das spiegelt ja auch schon irgendwie so eine Art gesellschaftliche Bewegung wider.
Ja, auf jeden Fall.
Bist du gespannt, wohin es geht jetzt dann auch?
Ja, also ich meine, das ist so ein bisschen diese... Also sind wir ja ein bisschen bei der Musiksoziologie von Theodor Adorno, wo es eben darum geht zu sagen, was ist die Struktur? Wir gucken die Struktur des Werkes an und die kann eben Gesellschaft reproduzieren, ja, kann sozusagen einfache Hierarchien produzieren, wie sie in der kapitalistischen Gesellschaft auch eine Rolle spielen und dann muss man sie kritisch sehen, weil sie dann eigentlich nichts anderes tut, als wie Adorno dann sagt, den Sound der Fabrik sozusagen in die Ohren zu verlängern, ja, als sozusagen das moderne Mainstream-Musik ist dann für ihn der Sound der Fabrik und auf der anderen Seite kann man aber auch dann ganz bewusst subversiv damit umgehen in so einem Werk und dann, wie du schon gesagt hast, bei der Zwölftonmusik, die dann von Adorno sehr gefeiert ist, irgendwie sagen, da werden so übliche Hörgewohnheiten untergraben, ja, und damit auch Strukturen untergraben. Der hätte jetzt gar nicht das Egalitäre daran, was du jetzt gesagt hast, also jeder Ton ist gleichberechtigt ins Zentrum gerückt, sondern überhaupt den Bruch auch mit diesem Flow, den so eine Gesellschaft erzeugt, wo man dann irgendwie Teil ist und der Gesellschaft im Grunde gar nicht mehr entgehen kann. Und da muss die Musik dann eigentlich dagegen halten und da muss ja auch gerade dieses Atonale dann umarmt werden, weil es eben das Einzige ist, was rausführt aus sozusagen einem allgemeinen Soundtrack des Kapitalismus.
Also weiteres Beispiel, was mir da spontan einfällt, ist natürlich auch so der Free Jazz in Amerika der 50er, 60er Jahre, das ja wirklich also auch eine politische Dimension hatte, in meinen Augen.
Genau.
Und
das ist auch was Adorno nicht so richtig gesehen hat. Das ist also eine dieser Debatten um ihn, dass er für ihn Jazz immer eindeutig sozusagen auf der Seite, okay, das ist eher das, was den Kapitalismus aufrechterhält. Da wird zwar improvisiert, aber im Grunde sind da feste Strukturen dahinter und einfache Melodieformen und dafür kehrt man immer wieder zurück. Mit anderen Worten, das ist so ein Pseudo-Ausbruch. Er hat dann geschrieben, das hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Kapitalismus, weil man sich einbildet, man wäre jetzt ganz individuell, während man aber eigentlich nur feste Formen verarbeitet, die Gesellschaft schon vorgibt. Und da hat er, und der Vorwurf an ihn, und ich glaube, dass der ist auch berechtigt, ist dann, dass er da eine ganz spezielle Art von auch sozusagen poppigen
Jazz
ja, wahrscheinlich
Blick so, hat, so Mainstream.
Ja. Die Tanzmusik. Also genau. Ich weiß nicht, wann er das gesagt hat.
Ja, in den 50ern, ne?
Also, ja, da hat er vielleicht hat er da auch noch so ein bisschen die Ballroom-Musik der 30er, 40er genau. Jahre.
Das denke ich auch.
Im Hinterkopf gehabt.
Und diese Verwandtschaft zwischen dem Free Jazz und der Zwölftonmusik in dem, was sie da machen wollen, auch, ne? Ja. Und in der Kreativität und im Ausbruch, die hat er, glaube ich, gar nicht erkannt. Aber gut, das ist Adorno, muss man ja. Man muss ja nicht mit Adorno argumentieren. Okay. Also ich würde vielleicht noch hinzufügen, wenn wir gerade darüber reden, was das Problem da auch ist. Man würde heute oder hat vielleicht auch schon damals, aber heute besonders aus so einer kultursoziologischen Perspektive ja eine viel größere Distanz sehen zwischen den Produktionsbedingungen eines Werks, ob das nur Musik ist oder Text, und den Rezeptionsbedingungen. Das heißt, die Cultural Studies betonen ja vielmehr, was passiert sozusagen bei demjenigen, der die Musik hört. Und das ist ja gar nicht bei jeder Gruppe gleich. Unterschiedliche Gruppen reagieren verschieden. Und dann können eben Songs, die vielleicht sogar von Seiten der Produktion von irgendeiner Plattenfirma als Mainstream-Pop gemeint sind, ganz anders angeeignet werden und plötzlich eine subversive Wirkung bekommen, ja, in der Gesellschaft. Und diese Distanz zwischen Werkschaffung oder Werkproduktion und Rezeption, die würde man heute viel mehr ins Zentrum rücken, als das sozusagen die klassische kritische Theorie in ihrer Ideologiekritik getan hat.
Ist Musik eigentlich etwas, was dann wirkt, wenn es eben halt nicht nach diesen marktkapitalistischen Prinzipien funktioniert? Also wenn ich Musik gebe, einfach so, hat das einen anderen Effekt, als wenn ich meine Musik als Ware verkaufe?
Ja, also es gibt da so ein ganz grundlegendes Dilemma natürlich zwischen der Kritik, zwischen irgendeinem kritischen Verhältnis zu den gesellschaftlichen Bedingungen und der gleichzeitigen Komplizenschaft. Ja, also es ist ja, das beschäftigt natürlich seit der kritischen Theorie, spätestens seitdem, natürlich jede Art von Kunsttheorie, dass immer, also ne, dieses Adorno-Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, sozusagen, wo dann die gesellschaftlichen Bedingungen irgendwie immer da drin sind, sodass es ganz schwierig ist, irgendwie diesem Gesamtkomplex zu entgehen. Und ist es eigentlich möglich, eine Position einzunehmen in der eigenen Kunst, die dann wirklich eine wirklich kritische ist, fundamental kritische, ist schwierig. Und ich denke, man muss heute das auch noch komplexer sehen als damals. Also wenn das aus so einer 50er, 60er Jahre Perspektive, da war noch klarer, das ist der Mainstream, das sind die Normen. Da kann man jetzt ja über Gender reden oder über politische Unfreiheiten und Hierarchien und repressive Erziehung und so. All diese Dinge, da hat man eine sehr klar definierte Mainstream-Gesellschaft und dann kann man in der Kunst das relativ leicht untergraben. Mhm. Das muss man heute erstmal schaffen, angesichts einer sehr stark ausdifferenzierten, ja, vielleicht nicht individualisiert, aber doch in sehr viele Subgruppen zerfallenden Gesellschaft weltweit, wo eigentlich immer die Frage ist, wenn man sich jetzt kritisch irgendwie positioniert, wen meint man da eigentlich genau? Meint man jetzt irgendwie, dann meint man so einen Bundeskanzler oder meint man so einen Corporate-Chef? So, an wem übt man jetzt eigentlich die Kritik? Weil die Kritik ist einfacher, wenn die Verhältnisse sehr repressiv und einfach sind. Sie ist komplizierter, wenn sie sozusagen in eine ausdifferenzierte Umgebung kommt. Und wir leben ja heute auch in einer Gesellschaft, die selber schon immer sehr kritisch ist. Wir kaufen kritische Produkte. Wir können sozusagen ökologisch bessere Produkte kaufen. Wir können sehr genau wissen, was wir für Waren kaufen können, entscheiden. Und manche sagen, wir wollen anders produzieren als andere. Kauft unsere Produkte, die sind dann fairer und ähnliches. Das heißt, wir sind eigentlich, ist heute in unserer Gesellschaft, so ein Forschungsthema auch bei mir, dass wir im Grunde die Gesellschaft, der heutige Kapitalismus sich immer auch selber kritisiert. Und dann kann das auch so eine Attitüde werden. Jetzt habe ich hier so einen Hollywood-Film gemacht und natürlich ist der kritisch. Ein Hollywood-Film heute ist irgendwie auch kritisch gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen. Aber ist das wirklich was gesellschaftlich was verändert? Und also wo der Critical Stance ist in der Musik, ne, das wäre so ein bisschen die Frage. Das ist nicht mehr die einfache Ideologiekritik, zu sagen, die Gesellschaft da draußen ist XY und ich fordere jetzt aber, dass es anders wird, ist nicht ganz leicht, weil es immer so viele Gruppen gibt, die schon sehr viele Dinge anders machen.
Es verschwimmt also im Prinzip vieles. Also künstlerischer Ausdruck, Kritik, eigener kreativer Output, das ist im Prinzip alles in der derzeitigen Gemengelage nicht so leicht zu durchschauen,
ja,
was jetzt wirklich ein Ausdruck
einer radikalen, revolutionären Kunstform wäre, wie es damals halt Anfang des 20. Jahrhunderts mit vielen Richtungen auch war. Ne? Ja. Also Expressionismus und vieles war ja verstörend für die Rezeption der Gesellschaft damals. Und heute ist eigentlich ziemlich vieles normal, akzeptiert. Jeder darf was sagen, also zumindest hier noch.
Ja, ja. Ja, genau, es gibt da natürlich auch Veränderungen. Also es gibt natürlich Gesellschaften, die ganz anders den Mainstream nochmal ganz anders auch gewaltvoll durchsetzen. Und das wird ja auch unter Umständen mehr. So, aber jetzt in den, also dieses Verhältnis von, ich bin jetzt Künstler und ich schaffe was und ich will irgendwie, natürlich habe ich auch eine Kritik, ja, an so bestehenden Verhältnissen und ich muss aber natürlich irgendwie mit denen auch klarkommen, sonst, und dann ist die Frage, wo dann immer die Grenze verläuft, wenn ich jetzt sehr kritisch bin, also, ich meine, du bist kreativer Musiker, du entwickelst was Neues mit einem gewissen auch kritischen Haltung gegenüber dem, was schon da ist, und es ist natürlich, es gibt natürlich dann eine ganze Menge Möglichkeiten, wo dann gesagt wird, ja, Mensch, das ist ein interessantes neues Produkt, das verkaufen wir jetzt gerade, weil es so kritisch ist. Mhm. Ja, und dann ist die Frage, ist man da schon wieder gefangen? Ja, ist man schon wieder zurück, ja, in dem Moment, wo das dann erfolgreich ist oder nicht, ne?
Weil man sich dann doch eben nach gewissen Markt oder die meisten sich nach gewissen Marktmechanismen richten müssen. Ne? Also ich muss so ein Produkt dann auch irgendwie anteasern auf Social Media und
ja, und der Kapitalismus heute, der sagt ja, du findest es nicht gut, wie wir produzieren, kein Problem, hier sind andere Produkte, sind teurer, kannst du kaufen, sind besser produziert. Stimmt auch, ne? Das ist ja kein Betrug, also manchmal ist es Betrug, aber meistens ist es kein Betrug. Man sagt, jetzt gibt es soziale, ökologische Produkte oder in der Musik oder Filme. Das ist ein kritischer Film, gesellschaftskritischer Film, den kannst du auch kaufen. Und der Kapitalismus, also der spricht ja nicht, aber wenn er sprechen würde, dann würde er sagen, kein Problem, wenn ihr die Gesellschaft, wenn ihr was falsch findet in der Gesellschaft, machen wir neue Produkte. Die könnt ihr dann kaufen und dann lebt ihr anders. Ja, so.
Also ich sehe das vor allen Dingen so, dass vieles der, also zumindest der Mainstream-Musik ja jetzt auch ganz leicht, lass mal ganz kurz gucken, ganz leicht reproduzierbar ist durch KI. Mhm. Also auch in der Musik stimmt, verfallen viele, werden viele Jobs wegfallen. Also zum Beispiel, wenn ich Hintergrundmusiken gemacht habe für Sound Libraries oder auch für Dokumentation, für Filme. Das wird, da wird, oder ist man schon dabei.
Das merkst du auch schon.
Das merkst du auch schon, viel mit, dass da viel mehr mit KI gemacht wird. Also ich glaube auch so ein bisschen, natürlich, auf einem hohen Level würde es immer weiter auch noch menschengemachte Musik geben, weil das dann auch der Kenner irgendwie auch erkennt, das ist jetzt KI und das ist das nicht. Und aber für alles, was irgendwie unter das Label Gebrauchsmusik fällt, wird es schwierig da. Und ich glaube, viele MusikerInnen müssen sich da, glaube ich, auch gerade ein bisschen umorientieren. Ja. Wo geht's hin? Und die zweite Frage, also die daran anschließende Frage ist, ist die der musikalischen Bildung. Wir wissen ja alle, dass das Erlernen eines Instruments auch dich fördert in deiner Entwicklung
als Gesamtpersönlichkeit.
Als Gesamtpersönlichkeit, dein Gehirn, also alles wird damit gefördert. Und wenn jetzt so eine Haltung entsteht, also am Ende, wenn ich es jetzt nicht unbedingt professionell auf höchstem Level machen möchte, lohnt sich das doch gar nicht mehr, eigentlich irgendwie Musik zu machen, weil ich kriege das irgendwie überall besser reproduziert. Da kommt jetzt wieder die Frage des gemeinschaftlichen Musizierens ins Spiel. Was macht das mit einer Gesellschaft oder was macht das mit sozialen Gruppen?
Ja. Nee, das glaube ich auch. Das ist eine differenzierte Geschichte mit der KI. Ne? Man kann also sozusagen, im Moment neigen wir ein bisschen dazu, die negativen Seiten auch zu sehen. Zu Recht auch, aber das ist vielleicht auch nicht das Einzige. Also ich glaube, dass man das auch als Moment der, also man muss sich nochmal fragen, worum geht's eigentlich bei Musik, ne? Durch die KI. Ja, und also man muss, es geht offensichtlich nicht darum, Funktionsmusik für verschiedenste Bereiche, also Musik, die Leuten gefällt, zur Unterhaltung und so weiter, mit einer bestimmten festeren Struktur zu machen. Darum geht's offenbar beim Musikmachen nicht,
denn, also zumindest nicht bei der künstlerischen Seite von Musik, denn das kann, und das zeigt uns die KI, die das jetzt machen kann. Ja, sozusagen. Und dann, muss man sich nochmal fragen, worum geht's? Und das ist eigentlich ein Effekt, den du so bei Technik, also wenn ich jetzt nochmal als Wirtschaftssoziologe reden soll, also die im Grunde ist ja die KI irgendwie eine technische Innovation, wie sie auch schon seit 200 Jahren regelmäßig stattfinden, dass so Produktionsprozesse ja irgendwie technisiert werden und dann, und das führt immer dazu, dass irgendwie bestimmte Arbeit wegfällt oder ersetzt wird, ne? Also das ist ja was, was ein handwerklicher Arbeiter kennen das natürlich seit 200 Jahren oder vielleicht auch eher seit 1000, dass sozusagen neue Maschinen, die kommen, handwerkliche Fähigkeiten obsolet machen, die dann nicht mehr gebraucht werden, und dann gibt es diese Auseinandersetzung mit, okay, aber was ist sozusagen das Stück handgemachter Möbel oder ähnliches, ist sozusagen halt nochmal was anderes als so maschinell hergestellt, aber es gibt so eine tendenzielle Entwertung des Skills, und dann gibt's immer diesen Trend, das Normale, das Einfache wird sehr viel günstiger und wird durch Maschinen hergestellt, und das High-Skill-Segment blüht aber, weil dann Leute sagen, ich will aber handgemachte Möbel, ich will sozusagen, weiß ich nicht, anders hergestelltes, keine industriellen Lebensmittel, sondern das heißt, da gibt es dann ein High-Segment, und ich glaube, ähnlich geht es jetzt auch mit der, wird es jetzt auch in der Musik laufen. Es ist halt insofern was Neues, was wir jetzt erleben mit der KI, dass so die Kreativberufe, dazu gehört die Musik, aber dazu gehört auch jetzt mein Beruf Schreiben, ja, also auch das Schreiben von Texten, wissenschaftliche oder kreative und ähnliches, zum ersten Mal jetzt auch betroffen ist davon, dass da eine ganze Menge maschinisiert werden kann, und das, da erschrecken sich jetzt vor allen Dingen die Leute, die eben sozusagen die mit den Bildungstiteln rumlaufen, so wie ich, die erschrecken sich ganz doll, weil man sich dann fragt, was ist das noch wert, und auch die Musik. Aber ich glaube, dass es tatsächlich vor allen Dingen eben diese Polarisierung geben wird zwischen dem, was dann handgemacht ist und viel wert, und den einfachen Dingen. Man kann eben durch das Erstellen einfacher Strukturen dann nicht mehr so gut klarkommen mit seiner Arbeit, ja. Und das ist aber auch, und da kommt jetzt der Adorno, finde ich, dann nämlich doch wieder rein, weil sozusagen, was ist das Besondere an der KI? Liegt jetzt in der Musik, liegt ja darin, dass sie bestimmte Art von Produkten, Mainstream, Popmusik, Unterhaltungsmusik, wie du jetzt eben sagtest, vielleicht Hintergrundmusik für bestimmte Zwecke oder so, herstellen kann. Warum kann sie das? Und jetzt kann man sagen, weil die KI so kreativ ist wie Menschen? Nein, das ist nicht die Antwort, sondern warum kann sie so gut diese Art von Sachen herstellen automatisch? Weil wir so klar benennbare Strukturen haben in dieser Musik.
Ja, ja.
Ne? Also die können so einfach Popmusik schreiben, weil die Popmusik so einfach nachzumachen ist, weil sie sich sozusagen schon, und das wäre wieder Adorno sozusagen, auf diese festen Strukturen irgendwie zugelaufen ist über lange Zeit. Und insofern legt die KI jetzt schön, man könnte man fast sagen, die KI ist subversiv, ne? Weil sie sozusagen sehr schön offenlegt, wie sich unsere Hörgewohnheiten zu so einem Durchschnittswert entwickelt haben. Und den kann sie jetzt einfach nachmachen, und dann ist man total beeindruckt. Aber eigentlich steht dahinter ja die simplen Hörgewohnheiten, ja, in denen wir leben.
Genau, einfach die Schnittmenge genommen, ne? Ja. Von dem, was da ist, und dann ob das jetzt nun berechtigt ist oder nicht, ne? Also ob sie das überhaupt durfte. Ich hatte vor relativ am Anfang der Reihe hatte ich mal den Filmkomponist zu Gast, Matthias Hornschuh, der mittlerweile europaweit sehr stark für die Wahrung der Urheberrechte sich einsetzt. Gerade in Bezug auf das Training von KI. Also wenn KI halt mit urheberrechtlich geschützten Inhalten trainiert wird, wie Musik von mir, Musik von meinen Kolleginnen, was weiß ich, dann wird uns sozusagen auch so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen, weil Musik, das Einzige, was deine Musik als Produkt, jetzt mal auch wieder marktwirtschaftlich gesehen, als Produkt schützt, ist das Urheberrecht.
Ja.
Dass du das Recht darauf hast, da der Urheber zu sein und dementsprechend Tantiemen zu bekommen. Und das ist natürlich, ist jetzt ein anderes Thema, ist jetzt nicht ganz korrekt gelaufen, weil die meisten KIs, also da hat keiner gefragt, irgendwen, ob man seine Musik dafür benutzen kann.
Mhm.
Und das ist natürlich, klar, je weiter höher, also jetzt, wenn man das überhaupt sagen kann, ist ja sehr subjektiv, aber je höher das Level an Musik ist,
ne, auch an vielleicht an Strukturen, die eben nicht so in das Schema F passen, wie du gerade skizziert hast, sondern aber je mehr von dieser individuelleren Musik dann auch in das Training einbezogen wird, desto weiter, höher entwickelt sich auch die KI. Ne? Also die drängt sozusagen die das, was du als High Level gerade bezeichnet, das drängt die sozusagen immer weiter nach oben.
Genau.
Weil
so, in der Wissenschaft ist es genauso. Wir müssen viel besser schreiben. Und eine inhaltliche Zusammenfassung eines Buches brauche ich heute nicht mehr zu schreiben, ist nichts wert, weil das kann eine KI machen. Man muss also wertvollere Dinge produzieren.
Ja. Ja. Also ist es vielleicht auch ein Auftrag an die Künstler, sich genauer zu überlegen, was ist mein Output, was möchte ich jetzt wirklich auf die Welt bringen, ist ja auch eigentlich eine gute Sache. Auf der anderen Seite macht es die Einstiegsschwelle höher.
Ja, es gibt und insbesondere die also sagen wir mal im mittleren Segment, ja, die dann sozusagen eben nicht, die vielleicht das nicht erreichen oder so. Es gibt immer unterschiedliche Begabungen, Geschicklichkeit und auch Möglichkeiten, seine Talente zu entwickeln.
Wie solide Musiker.
Der solide Musiker, genau. Ja. Ne, der es geschafft hat, irgendwie sich ein Marktsegment damit zu machen, dass er eine Begleitmusik komponiert für, ich weiß es nicht, Supermärkte, Hintergrundmusik oder irgendwas sozusagen. Und das wird verschwinden. Ja, und da sind Leute arbeitslos sozusagen und oder werden unter Druck gesetzt und müssen dann was anderes tun. Das aber ist aber, wie gesagt, die alte Geschichte des Kapitalismus, der Rationalisierung des Arbeitsprozesses. Mhm. Ne, das ist sozusagen für jemanden, der handwerklich arbeitet, den wundert das nicht, dass es dazu kommt. Die kennen diese Brüche biografisch, da musste ich was Neues lernen. Mein Vater ist ausgebildeter Radio- und Fernsehtechniker. Ja? Der hat irgendwann umlernen zum Computerprogrammierer. Ne? Und so ist es so. Und das passiert in den Kreativbereichen auch. Wer früher Anwaltsbüro, Anwaltskanzleien drehen sehr am Rad, gerade bei dem Thema. Wer früher den Job darin hatte, die immer gleich strukturierten Briefe an Gerichte und an irgendwelche Leute zu schreiben, der stellt jetzt fest, das macht jetzt die Maschine. Der muss sich jetzt umlernen. Ne?
Ja.
So.
Jetzt haben wir über die Musik so ein bisschen, über die Musik als Produkt gesprochen und jetzt müssen wir nochmal auf das Thema des Zusammenspielens, des Zusammenerlebens zurückkommen.
Ja, sehr wichtiger
Punkt. Also, weil das ist ja was, das war für mich, also bei meinen Kindern, wenn ich denen gesagt habe, komm, ihr müsst jetzt ein Instrument lernen.
Ja.
Also nicht nur, weil das für eure Entwicklung gut ist, sondern weil dieses nachher in einer Band spielen, Musik gemeinsam erleben, das ist einfach ein tolles Gefühl, was auch nicht so richtig fassbar, beschreibbar ist.
Ja.
Wie siehst du das? Also, oder wie sollen wir auch damit in Zukunft umgehen? Und wie machen wir das den nachfolgenden Generationen auch schmackhaft, dass das irgendwie ein sehr, sehr hohes Gut ist?
Ja, wir haben da ja auch da zeigt sich auch ein bisschen eine problematische Sicht auf Musik, wenn man sie jetzt nur vom Produkt her sieht. Ne? Wir haben jetzt, insofern ist es schon natürlich genau der Prozess, der wichtig ist. Und da gibt's natürlich auch diesen Trend der digitalen Technologien, der ja auch dazu führt, dass man immer weniger in einem Raum gemeinsam miteinander sozusagen Musik macht, sondern vieles dann eher über die Ohren und sich das gegenseitige Zusenden und so stattfindet.
Ja.
Und dieser Aspekt ist aber, und ich würde das Publikum mit reinnehmen auch, ja, also sozusagen dieses Zusammenspiel zwischen den Leuten und dem Publikum im Raum. Ne, also das ist sozusagen, wenn man das erlebt hat, wir erleben das ja auch hier zum Beispiel in unserer laufenden Produktion, wie jeder Abend doch anders ist, obwohl man immer dasselbe macht und im Grunde auch eine feste Form und sehr, ne, und da sind dann eine ganze Menge Witze und so und die funktionieren dann irgendwie auch immer, aber sie sind, es ist jedes Mal anders und man kommt rein, es ist gleich ein anderes Gefühl da und man kommuniziert anders und auch miteinander und das ist auch soziologisch sehr interessant, weil es eben nicht nur ist, bin ich heute gut und wenn ich heute gut bin, dann läuft es gut und wenn du gut bist, dann läuft es gut, sondern es ist, wir kommunizieren, während wir das tun und es kann uns passieren, dass wir plötzlich beide gut sind oder beide schlecht und wissen gar nicht so richtig, warum. Ja, so, und das ist so eine, das ist in der Soziologie nennt man das Emergenz, also dass sozusagen aus so einem Gruppenzusammenhang aufsteigt, so ein jetzt läuft's oder jetzt läuft's nicht und das ist was weit jenseits dessen stattfindet, habe ich einen Fehler gemacht oder so. Es ist was anderes. Ne?
Ja.
Und diese Art, ich denke, da muss man drauf achten, dass man also diese digitalen
Medien helfen uns natürlich in gewisser Weise dabei, die Reichweite auch zu erhöhen. Man kann auch mit Leuten zusammenarbeiten, die sind jetzt gerade ganz woanders. Man kann auch Zeitfenster nutzen, die man sonst nicht nutzen könnte, wenn man da immer am selben Ort sein müsste. Das heißt, da ist was zu gewinnen, aber es geht eben natürlich auch was verloren, weil viele dieser Dinge tatsächlich über Face-to-Face, und ich muss dir sozusagen in die Augen schauen, wenn wir zusammen spielen, und kann nicht nur hören, was du gespielt hast, wenn es mir zugeschickt hast.
Ja.
Und da, da gibt's natürlich eine ganze Menge auch soziologisch interessanter Gruppeneffekte. Und übrigens ist das gar nicht so weit weg, finde ich, jetzt auch nochmal wieder vom Thema der Gesellschaftskritik. Weil wir sozusagen, wir haben jetzt Adorno und die ganze Ideologiekritik immer so besprochen, der Inhalt, ja, also die Kritik, also das Produkt als Kritik, ja, also weiß nicht, wie dann im Theater wird dann der Kapitalismus verdammt oder im Roman oder so, oder man macht ein ideologiekritisches Musikstück. Aber was man ja auch macht, ist, man, in dem Moment, wo man Musik macht, man entscheidet sich für eine bestimmte Art der sozialen Interaktion, und die kann man auch unterschiedlich gestalten. Und man kann zum Beispiel Gesellschaftskritik auch dadurch üben. Ich habe mit einem Theaterregisseur zusammengearbeitet ein paar Jahre, der immer gesagt hat, er glaubt ja, dass der Kern des Kritischen gegenüber der Gesellschaft beim Theaterspielen eigentlich darin liegt, wie geht man mit den Leuten um, mit denen man spielt. Weil das eigentlich der Punkt, welche Art von soziale Beziehungen hat man, geht man sozusagen, lässt man eigentlich diese Logik der Hierarchie und der Warenform in das, was man da tut, auch untereinander, und sagt, ja, weiß nicht, der spielt irgendwie besser, dann tausche ich jetzt aus und dann rufe ich nicht mehr an, keine Ahnung. Also so Marktlogiken, lässt man die da rein, oder versucht man eben im polanischen Sinne so eine Gegengruppe aufzuziehen, zu sagen, wir sind hier eine Gruppe und wir gucken uns nicht nur an, als was kann der auf seinem Instrument oder so, sondern wir versuchen irgendwie Kommunikationsbeziehungen aufzubauen. Und auch darin kann eine Gesellschaftskritik liegen oder zumindest das Schaffen von so Räumen, die dann vor dem Markt geschützt sind. Muss man, aber das ist natürlich heikel, weil man ja auch immer dann dem nicht ganz entgehen kann. Aber ich glaube, da liegt auch was drin. Das heißt, man müsste eigentlich bei der Musikbetrachtung auch beim Zusammenspiel drauf schauen, was sind das für soziale Situationen.
Sind dann sozusagen nicht professionelle Musikerinnen oder generell Künstlerinnen dann befreiter in ihrem Auftrag, Kunst zu schaffen? Das ist
eine kluge Frage, weil es natürlich, also, weil die ökonomischen Abhängigkeiten natürlich stark begrenzen, was, also, wie es geht, ja, also.
Was möglich ist.
Was möglich ist, mit wem man spielen kann, und dann sind da, dann, wenn man sagt, hier funktioniert irgendwas sozial gerade nicht, ja, aber andererseits bin ich auch davon abhängig, dass derjenige mich dann wieder anruft oder so, und also zieh es jetzt irgendwie doch durch, und das ist diese ökonomische Abhängigkeit. Als Amateur, ja, ich bin Amateur sozusagen im Sinne des ökonomischen Verhältnisses, weil ich was anderes tue, schwerpunktmäßig im Leben, da habe ich natürlich manchmal die Freiheit zu sagen, nee, mir passt jetzt irgendwie die Nase nicht, und selbst wenn der mich noch 20 Mal anruft und bucht, das passt mir jetzt nicht und ich lasse das. Und da liegt natürlich also ökonomisch unabhängiger zu sein, da liegt natürlich eine Chance drin. Andererseits denke ich, geht das auch als Profi, ja, irgendwie zu sagen, also es gibt so eine Grenze, welche Art von sozialer Umgebung ich mir da geben möchte oder nicht. Und es geht jetzt, mir geht es jetzt auch gar nicht so sehr darum, ob man jetzt selber leidet dabei, sondern mir geht es eigentlich nur darum, dass ich glaube, dass man bei diesem Prozess auch sich die Gruppen immer anschauen muss, in denen man da arbeitet, um richtig beurteilen zu können, wie entsteht Musik.
Jetzt ist es beim Jazz, es liegt der Fokus beim Zusammenmusizieren sehr, sehr stark auf der Interaktion.
Ja.
Also das würde ich jetzt für andere Musikformen überhaupt nicht ausschließen. Klassik ja. Auch nicht. In Klassik noch mehr Interaktion, aber auch Interpretation. Jetzt ist es bei anderen Musikformen funktionierten nebenher dann doch schon deutlich besser, ne?
Ja.
Und jeder macht so sein Ding und kommt sozusagen zu seinem Job, macht seinen Beruf. Dieses Gefühl, boah, heute hatten wir zusammen eine richtige geile Atmosphäre auf der Bühne. Ist wahrscheinlich seltener, wird zunehmend seltener. Dein Punkt mit dem Publikum finde ich tatsächlich aber auch sehr interessant, weil das ist ja was wir irgendwie spüren, ist da eine Connection zum Publikum. aber nicht so richtig greifen können. So, weil es ist, jedes Publikum ist anders. Jedes Publikum besteht aus zahlreichen Individuen. Also im Idealfall zahlreich.
Ja, ja.
Die dann auch auf irgendeine Art und Weise mit uns Künstlern connecten. Und
ja.
Auch hier nochmal, wird soziologisch gesehen, schafft das vielleicht so eine Art Blase auch fürs Publikum. Nicht-Musikerinnen, die da kommen, um sich Musik anzuhören, oder in unserem Fall ein Theaterstück, ne? Die sozusagen ihrer marktkapitalistischen Blase, in der sie sich tagtäglich bewegen, von finanziellen Nöten oder Notwendigkeiten irgendwie entkommen wollen und hier was erleben wollen. Also kurz gefragt, diese Frage der Kultur, der Musik als einfach als Ausgleich gegen alles, was um uns herum passiert,
ja,
politisch wie finanziell, ist ein wichtiger Faktor.
Ja.
Also nach wie vor und wird auch, darf auch in Zukunft nicht verloren gehen.
Ja, das wäre vielleicht auch ein Auftrag an, was man dem Publikum sagen könnte, ja, was sozusagen Musik hört. Ist so die KI, die Möglichkeiten, die KI heute hat, irgendwie so Produkte zu erzeugen, kommen, wenn man nicht will, dass das überhand nimmt, ja, dann sollte man auch als Zuhörerin und als Zuschauerin irgendwie sagen, ich versuche mal sensibler zu werden für das, was ich eigentlich gewinne, wenn da echte Menschen was produzieren. Ja, also, dass ich nicht nur drauf gucke, wie ist dann die Melodie oder wie ist der Groove oder so. Ich denke, das kann eine KI mit Grenzen natürlich auch da irgendwas machen, was mir gefällt. Aber hier ist noch was anderes drin. Also, insofern muss man eigentlich alle einladen, dafür auch ein Sensorium zu entwickeln, was eigentlich das Tolle ist daran, wenn Menschen das zusammen live tun. Und ich glaube, dass genau was du beschrieben hast, diese Verbindung, die das Publikum da noch hat, eine wichtige Rolle spielt.
Hast du denn das Gefühl, dass sich so eine Sensibilität beim Publikum mittlerweile entwickelt, dass die auch wirklich zu schätzen lernen, was da an echter, handgemachter Musik oder generell Kunst auch passiert?
Also
das kannst du ja auch auf andere Kunstbereiche auch ausweiten.
Ja,
ne?
Aber ich würde ganz ehrlich, ich würde hier mit unserer lokalen sozusagen Musiksache, ja, die wir hier machen, also sozusagen mit der diesem Theater, Musical, Hip-Hop-Musical, Jazz-Kantine-Theater sozusagen, was hier in Braunschweig stattfindet, eigentlich kommen, weil ich das, also so wie ich das lese oder wie ich das wahrnehme, das lebt davon, dass die Leute wissen, dass da Leute auf der Bühne stehen, die sozusagen diese Art von Projekten machen und die auch eine Verbindung haben zu der Band oder zu der Stadt oder so, in der das stattfindet. Und es lebt davon, dass es diese Veranstaltungen schon oft gegeben hat, ähnliche Veranstaltungen schon oft gegeben hat, bei denen die waren. Das heißt, es gibt einen gemeinsamen Erfahrungshorizont. Und die sagen, ich weiß, da ist der Heiner wieder dabei, da weiß ich, den habe ich schon ein paar Mal gesehen in allen möglichen Rollen. Der spielt nicht nur immer toll Saxophon, sondern hat dann auch sozusagen ganz viele witzige Figuren irgendwie schon verkörpert und das fällt einem dann auch ein. Und das gehört dann dazu, das erwartet man dann an dem Tag. Und dann gibt es so eine Verbindung. Das heißt, ich glaube nicht, dass man jetzt in dieser Art von Projekt, die wir da haben zum Beispiel, jetzt plötzlich mit ganz anderen Leuten antreten könnte und sagen könnte, naja gut, das Theaterstück ist dasselbe, die Musik ist dieselbe, die können das irgendwie alle, Musiker, die spielen können, Schauspieler, die ein bisschen schauspielern können. Und dann läuft das schon. Ich glaube, es würde nicht funktionieren, weil es eben diesen Erfahrungshorizont gibt, zu sagen, sind diese Personen. Ja? Und ich glaube, und man merkt immer, das merken wir auch beim Theaterspiel, immer wieder, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber mir fällt immer auf, es gibt nichts Schöneres für uns und auch fürs Publikum, als wenn irgendwas daneben geht und dann sozusagen was Echtes passiert. Und da ist auch schon eigentlich fast egal, selbst wenn unterbrochen wird oder jemand offensichtlich jetzt seinen Text vergessen hat oder plötzlich jemand sagt was anderes und alle müssen lachen oder irgendwie sowas. Das sind Momente, die nicht nur interessant sind für uns als Künstler, sondern auch fürs Publikum immer. Und ich bin, ich will das nur mal so am Rande sagen, ich bin ja ein großer Fan vom Professional Wrestling sozusagen. Und zwar warum? Weil sozusagen dieses Wrestling, was ja sozusagen eine vorgespielte Kampfsportaktion ist, auch davon lebt, dass manchmal was Echtes dazwischen durchkommt. Man denkt, sind die jetzt wirklich sauer aufeinander? Ist jetzt eine echte Schlägerei womöglich ausgebrochen mitten in dieser Gesamtshow? Und so ist es auch beim Theater. Die Leute sagen, ist jetzt hier wirklich, spielen die doch aber nicht jeden Abend so. Das ist doch jetzt irgendwie anders. Ja, also sozusagen, und dann sind die ganz, Mensch, jetzt habe ich was
Besonderes hier. Mhm. Ja, und dann plötzlich hat man so eine Verbindung und sagt, das war dieser eine Abend, da war das dann irgendwie anders. Und das kriegen die dann, je besser sie die KünstlerInnen kennen, desto eher fällt ihnen das auch auf. Und ich glaube, diese Aspekte sind total wichtig. Man darf auch das Publikum nicht unterschätzen, dass die irgendwie, also die haben, glaube ich, ein Sensorium dafür, dass man auf der Bühne etwas vorspielt und gleichzeitig es aber auch eine echte Gruppe gibt. Und das kriegen die auch mit. Und die kriegen auch mit, wie wir untereinander interagieren. Das gilt auch, glaube ich, für eine Jazzband. Und die reagieren da drauf und die wollen auch das Echte. Und auch der ganze, viel von dem Social Media Hype hat ja auch immer damit zu tun, dass man da das Gefühl hat, man würde irgendwie was Echtes aus dem Leben der Leute irgendwie noch zusätzlich serviert kriegen, was ja nicht stimmt, weil es eben auch mittlerweile Gesamtinszenierungen oft sind. Manchmal aber vielleicht doch so, und das ist das, was man will. Und sozusagen dieses Suspense of Disbelief, ne? Also was auch, wo auch ein Film mitarbeitet, dass man irgendwie, warum schauen wir immer Filme mit den immer gleichen Schauspielern drin? Weil wir die schon kennen und weil wir dann manchmal so, also nicht nur die Ebene haben, da spielt jetzt der Leonardo DiCaprio eine Rolle, macht er das gut oder nicht und überzeugt mich der Plot, sondern auch irgendwie, von dem weiß ich doch sonst noch was und jetzt wollen wir mal gucken, wie er sich hier schlägt, ja? Und dann findet sozusagen sowas statt und dann interessiert man sich für die Geschichten dahinter, wie ist das entstanden? Und gab es da irgendwie Streit und so. Und ich glaube, dass diese Ebene, das ist die gleiche Ebene, die sozusagen dann bei diesem Live-Musik immer dazukommt und die das dann auch ausmacht. Und das müsste man viel stärker, glaube ich, umarmen.
Das heißt, die Person, der Mensch verschmilzt mit dem Künstler, ja, sozusagen. Erst dann erreicht er sein Publikum.
Und, genau. Und gleichzeitig. Und nicht völlig verschmilzt, sondern dazwischen auch sozusagen so eine Spannung erkennbar ist.
Ja. Ne? Das Publikum ist sozusagen gespannt darauf oder giert nach diesen Unregelmäßigkeiten. Ja. Also das, was nicht predictable ist, und da sind wir ja eigentlich dann auch schon wieder beim großen Vorteil gegenüber,
ja,
KI.
Das hat die KI bisher, kann sie das, glaube ich, nicht. Die vor kann sozusagen auch nicht perfekt sein.
Aber die, ne? Die, ja, aber die kann nicht imperfekt sein auf einer witzigen zwischenmenschlichen Ebene.
Nee, weil da nichts hinter ist. Ne? Also, ja, wenn die KI einen Fehler macht, dann ist einfach ein Fehler. Ja, aber sozusagen, Menschen können Fehler machen, dass dahinter erkennbar wird, was ist da für eine andere soziale oder für einen Mensch hinter, eine Persönlichkeit. Und das ist interessant.
Und ne? ist das nicht auch wieder eine spannende Frage für dich als Soziologen, dass wir doch eigentlich freuen wir uns doch, wenn der andere Mensch auch seine Fehler hat.
Ja.
Und wir wollen gar nicht, dass der perfekt ist.
Nee, genau. Also es kommt natürlich drauf an und wir wollen natürlich, dass der Alltag funktioniert und dass uns da nicht Leute ständig sozusagen an die Karre fahren mit ihrem Verhalten. Aber das stimmt natürlich. Und es gibt ja also einen der berühmtesten klassischen Soziologen, Irving Goffman, mit seinem Buch, auf Deutsch heißt das, wir alle spielen Theater, ja. Also sozusagen die Vorstellung, dass wir natürlich in jeder sozialen Begegnung es immer Regeln, Normen gibt, die eingehalten werden, wo man irgendwie auch eine Rolle spielt, so, ne? Das lernen wir alle schon in der Schule, wir alle spielen Rollen und so, Klassiker des Werte- und Normunterrichts. Mhm. Aber sozusagen ist natürlich total richtig, man darf das nicht übertreiben. Das heißt nicht, dass wir uns alle nur schauspielerisch begegnen. Das tut es eben gerade nicht, sondern es ist ein Vermitteln. Wir vermitteln auch im Alltag ständig zwischen den vorgegebenen Rollen und uns tatsächlich und wir signalisieren uns dahinter auch tatsächlich, je nachdem, wie gut wir die Person kennen. Das heißt, wir tauschen ständig Signale aus über mehrere Ebenen von hier ist es, hier erfülle ich Erwartungen, hier bin ich echt. Und das ist das, was unsere menschliche Kommunikation ausmacht. Und das so, je mehr das in der Kunst drin ist, desto mehr spricht sie Menschen auch an. Und das wird, glaube ich, deutlicher, wenn jetzt eine KI kommt, die sozusagen nur den Frontstage nachmachen kann, aber nicht den Backstage, der sozusagen deutlich wird.
Hm, guter Punkt.
Ja.
Ja, du arbeitest viel mit dem Begriff der Moral Economy, also ja, den moralischen Grundüberzeugungen, die wirtschaftliches Handeln legitimieren oder delegitimieren.
So ist es.
Gibt es so etwas wie eine Moral Economy der Musik? Und gerät die gerade unter Druck durch Streaming, durch KI, durch die Ökonomisierung von Kreativität?
Tja, also ich meine, dass man
also ich will mal als erstes sagen, die Diagnose, dass es in der Kunst immer weniger moralisch und immer ökonomischer zugeht, die ist, glaube ich, auch 1000 Jahre alt, oder? Also ich würde, wenn nicht 1000, dann würde ich sagen, also schon, du kannst ja auch, selbst wenn du jetzt bei Bach oder so schauen würdest, würdest du sagen, wie viel Auftragsmusik und sozusagen ist da
mehr, gegangen,
wie viel Ökonomisierung, ja?
Oh, schließlich, ja.
Ja, also, insofern...
Also es wird ja, das war ja alles, also für jemanden, eigentlich für jemanden, der zum Beispiel nicht so ganz mit den Werten der Kirche übereingeht,
genau.
Ne, für den müsste Bach ja eigentlich ein rotes Tuch sein, ne?
Ja.
Der ja sehr viel Kirchenmusik geschrieben hat, für Messen etc.
Ja.
Und so weiter.
Und die Nähe zur Macht, ne? Also was heute sozusagen, heute der ökonomische Druck ist, war halt damals auch der Druck, sich eventuell mit lokalen Fürsten gutzustellen, Mäzenen, die dann irgendwie dafür sorgen, dass man da seine Arbeit machen kann.
Ja.
Also insofern, aber gut, mal abgesehen davon, dass die Frage alt ist, stellt sie sich natürlich trotzdem für heute auch nach wie vor. Moral Economy heißt, ist eigentlich ein Konzept. Ich meine, es ist natürlich irgendwie banal zu sagen, Menschen haben eine Moral, die haben nicht nur ihr ökonomisches Interesse, das ist völlig banal. Das ist klar, das ist trivial. Aber jetzt das Moral Economy Argument dreht sich darum, dass man das auch das wirtschaftliche Handeln selber, da wo man kalkuliert, da wo man irgendwie sich überlegt, bleiben Gewinne übrig, da wo man versucht, sein Dasein zu fristen, seine Bedürfnisse zu befriedigen, auch das ist nicht frei von Moral. Das ist ein bisschen eine Auseinandersetzung mit der ökonomischen Theorie, die ja immer versucht, Modelle vollständiger Rationalität irgendwie und Nutzenmaximierung zu entwickeln. Nicht, weil sie denken, dass Menschen immer so funktionieren, sondern weil sie der Meinung sind, so kann man eine effiziente Ökonomie organisieren, die sozusagen, wo alle sich maximal rational verhalten und dementsprechend ihren Nutzen verfolgen. Dann gibt es Angebot und Nachfrage und dann entwickelt sich ein Preis. Und gegen diese Vorstellung sagt jetzt die Moral Economy, nein, auch da, wo Menschen sich ökonomisch rational verhalten wollen oder müssen, ja, um sozusagen mit ihren Ressourcen umzugehen. Selbst da mischt sich immer wieder Moral ein, weil Menschen eigentlich davon konfrontiert sind, dass ich, selbst wenn ich weiß, ich will jetzt meinen Gewinn maximieren, es hilft, also wie maximiere ich meinen Gewinn? Ich muss natürlich irgendwie schauen, wie interagiere ich mit den anderen, wie bringe ich andere dazu, dass sie auch irgendwie sich anstrengen für das, wo ich dann was von habe. Wir arbeiten ja immer arbeitsteilig in unserer Gesellschaft und da brauche ich irgendwie eine moralische Fundierung. Und wenn ich jetzt mich ständig nur, also offensichtlich nichts anderes tue, als Leute abzuzocken, dann werden die irgendwann ihre Abwehrreaktion entwickeln und dann wird auch das Abzocken weniger gelingen. Das heißt, im Grunde gibt es immer in jeder menschlichen Interaktion einen moralischen Aspekt und es ist total naiv, ökonomische Modelle aufzumalen von menschlichem Verhalten, die dem nicht Rechnung tragen. Und das ist so ein bisschen das, was von so einer Grundüberzeugung auch der Wirtschaftssoziologie ist. Das heißt, selbst wenn ich auf den Wochenmarkt gehe und irgendwie einen Apfel kaufe, dann entscheide, kaufe ich den Apfel jetzt hier bei dem Bauern oder bei dem Bauern. Selbst da wird sich immer noch was anderes reinmischen, als wie gut ist der Apfel und wie hoch ist der Preis. Das bedeutet, dass man eben nicht nur dass man eben nicht nur irgendwie auch immer moralischer Mensch ist, sondern dass man auch die Moral irgendwie auch immer benutzt für ökonomische Entscheidungen, dass man sagt, es ist viel einfacher, wenn ich immer zu dem gehe, den ich irgendwie sympathisch finde, kann ich eine Entscheidung selber treffen. Es sind pragmatische Entscheidungen und dadurch spielt diese ganze moralische Seite zwischenmenschlich sein eine viel tiefer gehende Rolle, auch für unser ökonomisches Handeln, als man denkt. Das ist eigentlich der Punkt.
Da gehst du jetzt sozusagen aber vom Gros der Menschheit aus oder der Gesellschaft, ne? Also,
ja.
Weil bei entscheidenden Akteuren der Wirtschaft, also auch gerade der Musikwirtschaft,
ja.
Ich denke da jetzt mal an den CEO von Spotify.
Ja.
Ne? Also der, also mit seinen Aussagen, auch mit seinem Handeln, ja nun wirklich kreative Musikerinnen eigentlich in Existenznöte drängt,
ja,
KI generierte Musik, also selbst KI generierte Musik kommt jetzt dazu.
Ja.
Alles um die sozusagen die Gewinne seines Konzerns zu maximieren.
Ja.
Was passiert da? Oder und wie sähe denn jetzt
eine adäquate Moral Economy?
Ja, wie sähe denn jetzt eine adäquate Reaktion darauf aus?
Ja.
Außer dass viel, ich selber habe, glaube ich, nur ein Album oder so auf Spotify. Ich habe selbst keinen Spotify-Account. Ich kenne auch viele Musikerinnen, die das komplett boykottieren.
Ja.
Das ist aber natürlich, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es müsste ja eine allgemeine Überzeugung da sein, zu sagen, nee, das ist nicht moralisch, was da passiert.
Ja, also es ist ja, ich würde erstmal empirisch betonen, dass die Menschen ganz schön viel protestieren und kritisieren eigentlich am Kapitalismus immer. Ja, also es gibt immer wieder so Momente, aber es ist, ist auch eine Forschungsfrage für mich, wann fangen eigentlich Leute an zu schimpfen und zu sagen, zu protestieren und zu sagen, das ist jetzt ungerechtfertigter Gewinn. Ne? Wir haben gerade so eine Episode hinter uns bei den Mineralölkonzernen, ja, als jetzt sozusagen die Preise so stark gestiegen sind. Und da war auf einmal ein riesen Outrage, moralisch, politisch auch. Da hat man sogar überlegt, ob man nicht irgendwie per Staat das jetzt abschöpft, ne, Übergewinnsteuer. Mhm. Weil man sozusagen dachte, Mensch, die erhöhen einfach immer weiter die Mineralölpreise, die Benzinpreise, obwohl der Ölpreis so stark gar nicht gestiegen ist. Die nutzen das irgendwie aus, sprechen sich da irgendwie ab. Und dann gibt es sozusagen einen großen Ausbruch. Ja. Und wenn manchmal hört man bestimmte Entscheidungen, die solche CEOs dann treffen, ne? Elon Musk ist ja auch so ein Beispiel, wo dann auf einmal alle sagen, nee, ja, da kaufe ich jetzt nichts mehr oder so. Ja? Und dann gibt es so Protest und das ist ganz interessant, weil diese Art von Protestform nicht einfach da ausbricht, wo es am schlimmsten ist, ja, sondern sie bricht da aus, wo sich das so medial, sozial dann anbietet oder so, oder wo es funktioniert. Ne? Also Social Media ist da auch oft ein Thema. Es gibt eine ganze Menge Leid am Kapitalismus, ja, weiß ich nicht, Rohstoffe, Minen, afrikanische Länder, ja, die in denen sozusagen unter schlimmsten Bedingungen die Rohstoffe aus dem Land rausgeholt werden, nicht nur sozusagen kolonial angeeignet, sondern auch von den Leuten vor Ort sozusagen unter schlimmen Arbeitsbedingungen irgendwo rausgeholt werden. Und das passiert sozusagen täglich. Und dann gibt's aber manchmal Momente, wo man sagt, Mensch, der hat jetzt so und so, der zieht jetzt so und so viel Gewinne raus. Der ist nochmal besonders schlimm. Da protestieren wir jetzt alle gegen, ja, sozusagen. Das heißt, wir haben keine kohärente moralische Position gegenüber
weil sie unüberschaubar ist,
ne? Also die Komplizenschaft, die wir alle haben, ne? Ich sag meinen Studierenden immer, rechnen Sie damit, dass sie sich die Hände schmutzig machen. Es geht nicht anders im Kapitalismus. Das ist so eine moderne Reformulierung von, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
Also wir, ja, mit anderen Worten, wir suchen uns gerne irgendwo einen Schuldigen raus, auf, genau, den wir dann mal zeitweise, ja, auch, das ist ja auch selten wirklich richtig nachhaltig,
ja,
dass man dann sauer ist und rebelliert,
ja,
und dann aber morgen ist ein neuer Tag und dann muss die Oma ins Krankenhaus und man ist schon wieder mit ganz anderen Sachen beschäftigt.
Genau.
Und wir sind so involviert in diesen globalen, in diese globale Marktwirtschaft, dass es eigentlich schwierig ist, ne, wirklich. Ne,
ja, es gibt kein Entkommen.
Ja,
das, und selbst wenn wir jetzt anfangen zu protestieren, und sagen, wir wollen jetzt ein anderes, also wenn ihr jetzt in großen Zahlen, Spotify, ja, in großen Zahlen sagen, wir wollen eigentlich ein anderes Modell, das geht so nicht, dann wird es auch dieses andere Modell geben, dann wird jemand kommen und wird sozusagen eine neue App organisieren, glaube ich, aus dem dann eben, aber auch da werden dann irgendwelche Wege gefunden werden müssen, um die Gewinne rauszuziehen.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, ich habe letztens einen interessanten Podcast gehört, wo Herbert Grönemeyer zu Gast war,
ja,
der sich ja in den letzten Jahren da auch sehr für die Künstler einsetzt. Und weil, also das Problem ist bei Streaming-Portalen zum Beispiel, dass das ganze Geld, was die User zahlen, geht in einen großen Topf und, ja, der wird dann anteilig verteilt.
Ja.
Und die großen Künstler, die viele Streams haben, bekommen dann auch mehr von denen, also bekommen anteilig viel mehr,
ja,
als jetzt kleine Künstler.
Ja.
Und unter anderem Grönemeyer oder auch viele Musikerinnen kämpfen dafür, dass es ein User-Centric-System gibt. Das heißt, dass wenn ich jetzt meinen Spotify-Account habe für, weiß ich, 10 Euro oder 15 Euro im Monat und ich höre jetzt nur Heiner Schmitz,
ja,
dass diese, dass die, das, was ich zahle, was dann übrig bleibt, ne, abzüglich der Gebühren, dass das im Prinzip an den Künstler Heiner Schmitz geht,
ja,
und nicht in diesen großen Topf wandert. Und das Interessante war, dass Grönemeyer gesagt hat, die Streaming-Plattform, und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er Spotify damit eingeschlossen hat, aber die sind eigentlich bereit dafür, das so zu machen.
Ja.
Wer sich dagegen wehrt, sind die großen Plattenfirmen.
Ja.
Weil die können so auf diese Art und Weise nämlich steuern, welche Künstler sie an den Markt bringen und, ja, und wie, was für einen Erfolg die haben.
Ja, genau. Das ist sozusagen das, ja, das ist die Entsprechung zum früher selber Platten aufkaufen sozusagen, ne, in großer Zahl, um irgendwie die Charts zu erhöhen. Ja, genau. Ja. Das sind die Strategien, die da gemacht werden können. Ja, also ich glaube schon, dass man, also ich meine, das ist jetzt, Kapitalismus ist ja auch ein Kreislauf, ne? Also ich meine, warum, also sowas, so Spotify, warum kann jemand dieses Modell so machen? Weil es alle nutzen. So, ne? Ist ja auch eine Binsenweisheit. Also es ist ja, man muss ja nicht auf Spotify hören, ne? Man kann ja auch seine Sachen anders hören. Und wir gehen natürlich immer wieder in die Falle aufgrund unserer Anfälligkeit für was ist besonders einfach, was machen alle, wir orientieren uns an den anderen, dann machen wir das auch. Ja, dann gibt es so ein gesellschaftliches Wissen, diese App, wie funktioniert sie, ist viel leichter, wenn man die gleiche benutzt wie die anderen. Das sind alles so Logiken, die dann da die Plattformen befördern, die großen Plattformen. Ne? Aber eigentlich sind die Bedingungen, also die Bedingungen, andere Vertriebswege auch für die eigene Kunst zu finden, sind ja eigentlich besser als je zuvor. Also besser als in der Zeit, als es irgendwie einen Radiosender in der Stadt gab. Ja, wo dann der lokale DJ entschieden hat, was aufgelegt wird oder so. Ich glaube, es gab es nie, ja, war so.
Naja, ja, letzten Endes. Also wenn ich jetzt an meine Kindheit in der DDR zum Beispiel zurückdenke, ja, es gab zwei Fernsehsender, DDR1, DDR2.
Genau.
Klar, der war auch staatlich gelenkt und das war natürlich sehr, also das war sehr einseitig, was da gelaufen und berichtet ist. Berichtet wurde. Auf der anderen Seite, die Vielfalt an Medien, die man jetzt zur Verfügung hat, ist natürlich, also diese Freiheit dann ist für die meisten auch nicht einfach.
Ja.
Ne? Und die werden dann dahin rennen, Stichwort Bild vielleicht, oder auch Spotify, ja, entweder am lautesten geschrien wird oder die meisten anderen sind oder die einfachsten Botschaften gesendet werden. Ist nicht einfach.
Ja, also die Frage, soziologisch gewendet müsste man sagen, ist unsere Gesellschaft eigentlich fähig, aus den technologischen Mitteln tatsächlich eine bessere Gesellschaft zu zimmern oder ist sie es nicht? Also sozusagen, wir haben die technologischen Mittel sind ja da und sie sind, um Dinge auch anders zu organisieren, aber, ja, aber haben das, wir eigentlich die Ressourcen als Gesellschaft,
das,
ne?
Das, ja gut, die technologischen Mittel, aber dass die erstmal auch oder ganz viel, wenn sie neu eingeführt wurden, missbräuchlich verwendet wurden. Das ist ja, stimmt, seit dem Mittelalter im, ja, Prinzip bekannt. Also Stichwort Hexenverbrennung. Ne?
Ja.
Das hat erst stattgefunden, nachdem der Buchdruck erfunden wurde.
Ja.
Ne? Dann wurde der Hexenhammer geschrieben von, ich weiß nicht mehr, irgendeinem.
Ja, ja, richtig.
Der quasi bestimmt hat, wer jetzt eine Hexe war und wer nicht. Dieses Buch hat sich über den Buchdruck verbreitet,
ja,
und auf einmal ging es los.
Genau.
Das Radio, Nationalsozialisten.
Genau. Propaganda-Instrument des frühen 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen auch von den Nazis in Europa stark benutzt, ja.
Genau. Jetzt haben wir die sozialen Medien, wo zum Beispiel die Manosphere ganz stark im Kommen ist.
Richtig.
Und viele. Also, aber wir müssen damit lernen, umzugehen, glaube ich. Und jeder muss da irgendwie seinen eigenen Weg finden. Ich habe das Gefühl, ich glaube, dass wenn wir jetzt einer nachwachsenden Generation so ein bisschen auch die da sachte heranführen, also auch gerade an sozialen Medien und die Nutzung und Entscheidungen, ne, also wie wäge ich ab, was jetzt wertvolle Informationen sind und was nicht, dann wird das auch besser werden. Ne? Also ja, ich glaube, eine Generation, die sozusagen auch schon in ihrer Mitte von so einer Neuerung getroffen wird, die wird sich damit viel, viel schwerer tun.
Ja.
Das ist mein Gefühl.
Ja, und ich glaube, was wir an der Uni auch versuchen, ist diese KI-Herausforderungen nicht immer nur zu sehen als, naja, da sind so Gefahren und wir wissen gar nicht mehr, ob die Studierenden ihre Sachen selber geschrieben haben und so. Das sind alles natürlich Herausforderungen. Aber andererseits müssen wir auch als Bildungseinrichtung ganz stark darauf achten, dass die Leute die Kompetenz kriegen, mit KI umzugehen und wissen, wie das funktioniert. Weil ich denke, die große Gefahr ist nicht, dass die KI uns irgendwie, weiß ich nicht, die Macht übernimmt oder uns alle arbeitslos macht, sondern die große Gefahr ist, dass wir als Gesellschaft zunehmend in Vergessenheit gerät, wie funktionieren diese Technologien eigentlich. Mhm. Das finde ich auch mit jungen Leuten, jetzt mal, weiß nicht, meine Kinder oder so, immer sozusagen, die sind natürlich die sogenannten Digital Natives oder so, die sind mit diesen Sachen aufgewachsen und die, natürlich können die damit ganz anders umgehen, ja, als ich das jetzt zunehmend auch kann, ja, sozusagen Ende 40, so langsam merke ich, trotz meiner Technologiebegeisterung, jetzt gibt's doch manchmal Apps, die verstehe ich dann nicht oder so. Und da sind die anders, aber ich glaube, ich weiß schon noch so ein bisschen, wie diese Sachen funktionieren und das ist nicht unbedingt mehr heute nötig. Man muss nicht mehr alles verstehen, um zu wissen, man muss nicht mehr wissen, wie es funktioniert, um es zu nutzen, weil es immer mundgerechter sozusagen sich präsentiert, die Technologie auch. Und das ist natürlich schon eine Gefahr, weil dann irgendwann man gar nicht mehr auf die Idee kommt, dass der Text, den man jetzt gerade vor sich hat oder die Musik, die vor sich hat, eventuell aus KI entstanden sein könnte oder was das dann bedeutet, wenn es KI ist, was daran falsch sein könnte oder so. Das wissen die dann gar nicht mehr. Das heißt also, man muss im Grunde als Bildungsprozess da schon irgendwie so dranbleiben, dass man noch weiß, wie das eigentlich im Hintergrund tatsächlich funktioniert.
Ja, das vergisst man wahrscheinlich leicht. So, daran anschließend hätte ich jetzt eine Frage, wo wir im Prinzip bei den Neuerungen sind und KI oder auch Algorithmus, ja auch gerne ein Wort, ne? Also ich höre was bei Spotify oder bei Apple oder sonst wo auch immer und der Algorithmus schlägt dann vor, andere Hörer hörten auch diesen das.
Genau.
Und das könnte ihnen gefallen. Ja. So, ne? Ich möchte da an der Stelle auf Bourdieu zukommen. Ja. Der quasi gesagt, also grundlegend gesagt hat, dass Musikgeschmack als Distinktionsmerkmal funktioniert.
Soziale Distinktion.
Das heißt, der gebildete Bürger ging in die Oper zum Beispiel, ne? Auch wenn er kein Wort verstand, egal. Ja. Er ging in die Oper und der Arbeiter
nicht.
Der Arbeiter nicht. Also
das ist heute noch so.
Ich versuche Analogie in die Vergangenheit zu finden, aber ich sag mal jetzt ganz plakativ, der hört Schlager oder so.
Ja, genau. Ne? Genau.
Oder einfach Beatmusik.
Ja, oder. Und Bourdieu hat das anhand von empirischen Studien für die französische Gesellschaft der 80er Jahre gezeigt. Also der konnte anhand von Zahlen zeigen, dass das so ist, dass da eher Schlager gehört wird oder auch gut gefunden wird. Ne, durch Befragung. Das ist nicht, hat er sich nicht ausgedacht in seinem stereotypen Denken über Menschen, die weniger verdienen, sondern das sind empirische Untersuchungen.
Das wäre jetzt interessant, wenn jetzt der Algorithmus eingreift. Also wie entsteht sowas? Wahrscheinlich auch so durch die sozialen Schichten. Ne? Dann hört der dein Arbeitskollege hört das und das, Helene Fischer und dann gehen sie auf ein Konzert und gehst mit und ne? Du bist vielleicht musikalisch nicht so vorgebildet, jetzt nicht gegen Helene Fischer, überhaupt nicht, aber auf jeden Fall, du lässt dich eher sozusagen mitreißen im Musikgeschmack. Genau. Andersrum kann das genauso funktionieren, du arbeitest irgendwie, du bist Professor an der Uni und deine Kollegen sagen, hey, wir gehen jetzt in die Oper, komm doch mit und du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, was Oper ist, du weißt nicht, worum es da geht.
Auf jeden Fall.
Ja. Eigentlich findest du es auch irgendwie gar nicht so spannend, aber nach dem zweiten, dritten Mal gehört das irgendwie dazu als Zeichen deiner
als Lebensstil. Als Lebensstil. Bourdieu sagen, ja.
Genau. Ist das eine Gefahr vielleicht jetzt auch durch solche Algorithmen, dass die Klassen entweder bewusst unter für sich behalten oder dass man diese Algorithmen so programmieren kann, dass da eine bestimmte Richtung gelenkt wird?
Also es geht ja beides. Die Frage ist, was möchte man von den Algorithmen? Also ich weiß, es gibt Algorithmen wie auf, ich glaube bei Facebook war das immer so früher, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass sich stark daran orientiert, was die Leute liken. Ja, was die anderen, die zu meinem Netzwerk gehören. Es gibt aber auch zum Beispiel die Logik bei TikTok. Ist ja, da sind die Algorithmen weitgehend ungeklärt. Das geht nämlich nicht nur nach Likes, sondern da gibt es manchmal Sachen, die kaum jemand, also die noch kaum jemand gesehen hat, aber der Algorithmus entscheidet, das könnte interessant sein jetzt und spült das rein. Und dann sehen es deshalb viele. Und da greift der Algorithmus viel stärker sozusagen redaktionell eigentlich ein. Mhm. Der hat natürlich auch eine Logik, nach der er das macht. Der, wenn der Content wird verglichen mit Sachen, die erfolgreich waren und wenn er da nah dran ist, dann, also insofern, der hat, dann schickt er das in alle. Das heißt, das kann man entscheiden an den Algorithmen. Aber die Frage ist auch ein bisschen, was will man? Also sozusagen die Studien der, was KI und auch das Internet und Internetsuchmaschinen war schon so und bei der KI ist es auch noch so. Wir stellen immer wieder fest in der soziologischen Forschung, wie sehr die sozusagen Diskriminierungsstrukturen wiederholen. Ja, also wie sehr sozusagen Gender, Race, die ganzen Thematiken sich da widerspiegeln und dass da eher, wenn du sagst, generier mir mal ein Bild irgendwie von, weiß ich nicht, von einem Krankenhaus oder so, dann sind da einfach mehr Weiße und Männer drin als sozusagen als Menschen anderer Hautfarbe, Ethnien und Frauen. So, und das kann man zeigen, dass die KI da sozusagen diskriminierend agiert. Und warum macht sie das? Nicht in den meisten Fällen nicht, weil sie darauf programmiert ist, das zu machen mit Absicht, sondern weil sie wiederholt, was die Gesellschaft macht. Mhm. Das heißt also, Diskriminierungs- oder Stigmatisierung, Ungleichheitsformen werden wiederholt in dieser Logik. Und das ist sozusagen, da ist es völlig egal, ob wir KI haben oder nicht. Da kannst du die KI auch wegdenken, weil das ist der alte Bourdieu-Prozess, dass sozusagen soziale Gruppen sich distinguieren durch ihren Geschmack, durch die Ästhetik, die sie gut finden. Ja, und das reproduziert sich dann auch natürlich in dem, wenn die KI jetzt einfach nur zählt, dann reproduziert sie das.
Ja, ist aber auch gefährlich. Also ich habe letztens eine Reportage gesehen über diese sogenannte Manosphere.
Ja.
Also wo das Mannsein nach traditionellen Werten und die Frau, also dass der Mann auch über der Frau steht und so weiter, mehr oder weniger propagiert wird.
Ja.
Und wie vor allen Dingen gerade junge Männer oder auch noch Teenager im Alter von 16 Jahren aufwärts quasi über Algorithmen auf Instagram, TikTok in diese Manosphere gespült werden. Und das fängt, da haben sie auch gesagt, das fängt meistens mit harmlosen, dass die auf irgendwelche harmlosen Fitnessclips stoßen. Ne? Also keine Ahnung, Workout zu Hause,
genau. So Muskelaufbau,
Calisthenics und so. Und der Link ist dann zur Manosphere, die ja auch sehr viel auf ihr Aussehen und ihren Körper und Fitness und kein Alkohol und was weiß ich alles achten. Dass da so ein Link ist und dann macht der Algorithmus, spült die sozusagen, ob absichtlich oder unabsichtlich oder nicht programmiert, wie auch immer, spült die da halt auch rein in so eine, ja, doch etwas bedenkenswerte Strömung der Gesellschaft. Also muss man da überlegen, ob man da irgendwelche Schranken einbaut oder wäre das dann auch wieder, würde das der Logik des Marktes widersprechen?
Also als ich ein 16-jähriger angehender Musiker oder so gewesen bin, hier in Braunschweig auf dem Gymnasium, da würde ich sagen, da gab es ungefähr 5 Leute oder 6, die auch irgendwie musikaffin waren und die mir gesagt haben, was ich jetzt kaufen soll als nächstes Album. Ja, also die sozusagen, die waren mein Algorithmus. Ja, und das war sozusagen, es ist der Milieueffekt, den du da hast, ne, der ist, glaube ich, auch immer da. Ja. Also insofern weiß ich gar nicht, ob nicht sozusagen die Manosphere, also wie viel daran ist Algorithmus und wie viel wäre jetzt die Manosphere auch durch die Jugendkultur da, wenn man keine KI hätte. Weil sozusagen das natürlich gesellschaftliche Trends sind und so, und das hat was mit sozusagen Orientierungslosigkeit für Männlichkeitskonstruktionen und so zu tun. Und es gibt so einen Backlash gegen Liberalisierungstendenzen gesellschaftlich, so dass ich mir nicht sicher bin, inwiefern, ob nicht, also das Bourdieu'sche Argument ist, glaube ich, immer noch gültig. Ja, okay. Weil man immer noch
Die Klasse schafft den Geschmack oder die.
Ja, wobei man bei Bourdieu jetzt natürlich die Lebensstilforschung ist, das ist sehr viel, also der betont jetzt vor allen Dingen die Distinktion verschiedener Milieus zueinander und damit ist jetzt nicht nur gemeint arm, reich, Mitte bei Bourdieu, sondern es ist eine sehr komplexe Struktur von unterschiedlichen sowohl ökonomischem Kapital als auch Bildungshintergründe, kulturellem Kapital, Regionen, man kann alles und die an Bourdieu anschließende Lebensstilforschung hat das sehr, kann das mittlerweile sehr viel genauer zeichnen, so dass auch auf der gleichen Klasse in der Mittelschicht alleine so viele Milieus unterschieden werden können, die sich aber auch voneinander distinguieren. Und das kennt man ja auch, und das ist das gesellschaftlich, dass das sozusagen und diese Lebensstile sich unterscheiden. Und Bourdieu sagt eben, wenn wir beide uns jetzt begegnen, wir sehen uns eigentlich unsere Milieuzugehörigkeit erstmal nicht an, auf den ersten Blick. Sondern wir müssen dann mit einbeziehen alle möglichen Signale, die wir senden. Das sind dann schon auch so Klamotten, die wir anhaben und es ist unser Konsumverhalten. Das heißt, wir im Grunde ist diese Distinktion, da geht es immer darum, eine Zugehörigkeit zu signalisieren untereinander. Und das machen wir ganz stark auch über Ästhetik und Geschmack und Musik. Und und diese Abgrenzung und Zugehörigkeiten organisieren sich so. Das kann übrigens auch manipuliert werden. Das ist dann dieses das ganze Feld der Hochstapler, die also sozusagen eine andere Zugehörigkeit signalisieren können, als sie eigentlich haben und dadurch dann auch unter Umständen Geld verdienen können. Und diese Distinktionsmarker, die sind besonders ausgeprägt, glaube ich, in der Jugendkultur, weil Jugend sich ganz stark um die Frage dreht, immer, wo soll ich hingehören sozial, wo gehöre ich hin, wer bin ich? Ja, also sozusagen in einer Persönlichkeitsentfaltung, sodass das auch so eine Zeit ist, in der besonders stark eine Rolle spielt, was sagt meine Peer Group darüber, welche Alben ich hören soll oder welche Musik. Und das ist was durch die Algorithmen nachgebaut wird eigentlich. Ja. Aber es ist natürlich ein gesellschaftlicher Prozess.
Okay,
es
ist eine Abbildung des gesellschaftlichen.
Man könnte jetzt eingreifen und könnte sagen, jetzt gibt es sozusagen, weiß ich nicht, Pädagogik Spotify, ja, sozusagen. Und das sagt jetzt, pass mal auf, dein Musikgeschmack, ja, der führt dich in die Manosphäre, das machen wir nicht. Jetzt kriegst du hier stattdessen irgendwie mehr Schlager reingespielt. Na gut, Schlager passt vielleicht zur Manosphäre noch, weiß ich nicht, aber jetzt kriegst du mehr Free Jazz eingespielt. Warum? Weil wir sozusagen sehen, dass du da so eine gewisse Milieuzugehörigkeit abbildest. Die wollen wir eigentlich nicht haben, weil das ist nicht gut für dich und so.
Also die Befürchtungen gehen ja eher in die andere Richtung, ne? Wenn man das Gefühl hat, du in deinem sozusagen Datenprofil im Internet durch die sozialen Medien und dein Spotify-Account, du wirst uns langsam vielleicht zu libertär oder liberal oder vielleicht sogar zu links oder was auch immer.
Ja.
Wir müssen da jetzt gegensteuern, ne? Wir schlagen dir jetzt Musik vor, die in konservativen Kreisen gern gehört wird und so weiter.
Ja.
Das ist ja, wir wissen ja gar nicht, wer hinter oder wie sich diese Algorithmen, die programmieren sich ja nicht von selbst.
Ja, wir wissen nicht, wie sie es machen, aber wir müssen ja eine politische Position entwickeln. Was wollen wir denn, wie sie es machen? Ja. Also sollen sie sozusagen, je mehr wir sagen, greif ein, desto mehr sind wir sozusagen auf dieser Ebene von, dass dann eben unter Umständen da so jemand kommt und sagt, na, willst du wirklich diese Musik weiterhören, die deine Freunde hören? Willst du nicht was anderes hören? Ja,
da sind wir schon bald bei Big Brother.
Ne? Da sind wir bei Big Brother und das ist dann ganz die einfache Entsprechung zu früher, weiß ich nicht, wenn du zum konservativen Milieu gehört hast, dass sie dich dann irgendwann nicht mehr eingeladen haben zu irgendwelchen Partys, weil du bist irgendwie auf eine komische Richtung unterwegs, ja, weil du irgendwie zu links bist oder so. Und oder auch andersrum, wenn du in der Kommune gelebt hast, dass irgendwann die anderen gesagt haben, du pass mal auf, du fängst jetzt hier so an, Gegenstände zu horten, das wollten wir ideologisch hier eigentlich nicht. Wir sind ja gegen Eigentum. Ja, jetzt geht so. Also das heißt, das ist eine moralische Mahnung durch den Algorithmus.
Du hast einen festen Job, du hast ein Haus gekauft? Nein.
Also keine Ahnung. Ja, also das heißt auch, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Auch das ist ja moralischer Druck für die Leute, ja, die Gruppe irgendwie ausübt. Und oder wollen wir das nicht, dass diese Art von Intervention gemacht wird durch den Algorithmus, sondern wir wollen das ganz frei haben, dann reproduziert der Algorithmus nach der Logik der Häufigkeiten, dann reproduziert er das, was die Gesellschaft selber an auch Unfreundlichkeiten, Machtunterverhältnissen, Diskriminierungsformen sich gegenseitig antut, wiederholt er dann oder verstärkt es sogar. Ja, und da ist es ein Dilemma.
Ja.
Zwischen redaktionellem Eingriff und irgendwie Demokratisierung.
Kurze Frage zurück auf deine Jugend, weil du ja gerade gesagt hast, du hattest da an der Schule sozusagen deine Bubble, deine Peergroup, die ja, dir gesagt haben, welche
die Platten... Die mir gesagt haben, welche ich reinhören muss
jetzt bei Mediamarkt. Genau, jetzt weiß ich natürlich, dass du großer Fan von Funk-Musik bist und... gehörte das damals schon dazu? War das sozusagen, oder nee. hat sich das dann eben doch ja. von irgendwie selbst entwickelt?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil das tatsächlich, ja, wo kommt das her bei mir? Also ich habe eine große Begeisterung für Soul-Musik. Also ich würde sagen, also diese Peergroup, die ich eben zitiert habe, die waren eher so, da war eher Red Hot Chili Peppers und dann so ein bisschen so, ja, wie soll man das beschreiben? Also eher so im härteren, im Hardrock-Bereich, die so immer da irgendwie die neuesten Sachen. Ich erinnere mich noch
Soundgarden.
Ich erinnere mich an so ein Danzig-Album, was mir nahegelegt wurde und okay. so. Also so verschiedenste sozusagen auch dann. Also da ging es auch ein bisschen um Subkulturen und hier ist das Neueste, der neueste Stuff und so. Und Red Hot Chili Peppers weiß ich noch, bevor die sozusagen im Mainstream waren, war dann immer ja. so, das muss man mal hören. Und interessant, die ersten, die sind ja ziemlich funky gewesen. Insofern könnte man eine Linie ziehen. Aber war es, glaube ich, nicht. Sondern also für mich war für die Soul- und Funk-Musik war für mich total wichtig der Commitments-Film.
Ah ja. Mhm.
Den habe ich dann irgendwann mal gesehen. Da war ich irgendwie 15, 16 oder so. Und da war ich derartig umgerissen von dieser, ist ja auch ein fantastischer Film, mal abgesehen von der Musik. Da wird ja diese Parallele gemacht sozusagen. Weiß nicht, Detroit der 60er und dann irgendwie jetzt Irland, Dublin sozusagen, Southside oder ist es Northside sozusagen von Dublin. Und das hat mich total gecatcht und in der Musik. Und darüber habe ich dann angefangen zu sagen, okay, was sind denn da die Originale? Blues Brothers hat auch eine Rolle gespielt in der Zeit. Da sind ja diese ganzen Originalkünstler und dann arbeitet man sich da so hin. Insofern kam das eigentlich daraus, sodass das eher über so ein eigentlich bei mir ziemlich medial vermittelt gewesen ist und gar nicht über Musik hören sich entwickelt hat, sondern über Filme und über Faszination für die Zeit. So würde ich das sagen. Also meine ersten Bands waren allerdings doch auch schon in der Zeit orientiert. Ich habe viel so Beatles und Stones und so gespielt am Anfang mit meiner Band. Einfach auch deshalb, weil man auch mehr noch nicht konnte. Also nicht, dass das jetzt immer ganz einfach ist, Beatles und Stones zu spielen, aber die sind ja doch zugänglich, um einfach mal was zu spielen. Zugänglicher vielleicht als die frühen Red Hot Chili Peppers, um was nachzuspielen. Ja. So, und insofern war es das eher. Aber und dann entwickelt sich das aber schon irgendwann. Und da formiert sich dann natürlich auch sowas wie ein Geschmack, bei dem ich jetzt sagen würde, der ist dann doch ein bisschen vielleicht nicht nur sozial bedingt, sondern da gibt man auch einen eigenen Weg. Also genau, man darf es auch nicht übertreiben mit dem Milieudeterminismus.
Jetzt so, ich glaube, wir haben jetzt schon einen weiten Bogen geschlagen.
Ja.
Ich würde jetzt gern abschließend zur Frage kommen, für dich als Musiker auf der Bühne. Gibt es da Momente, die du soziologisch gar nicht greifen kannst oder auch gar nicht greifen willst? Einfach die so, wo du das Gefühl hast, ey, das war jetzt Magie und ich mache gar nicht den Versuch, das jetzt irgendwie zu erklären, sondern lass es einfach wirken und freue mich daran.
Ja, absolut. Also das wäre ja auch schlimm. Also wenn man das jetzt gar nicht, also wenn man da gar nicht mehr abstellen könnte, dass man das so analysiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es soziologisch nicht zugänglich ist, was man da meint. Mhm. Ich glaube, da gibt es Begriffe für. Also ich finde, also grundsätzlich sehe ich ja Live-Musik und auch die Begeisterung vom Publikum und was da passiert sozusagen auch, ist, hat viel mit so Grundformen der Religionssoziologie zu tun, wo es ein bisschen darum geht, also in der Religionssoziologie, zumindest in bestimmten Strömungen, ist ein zentrales Argument, dass Religion früher eigentlich vor allen Dingen gesellschaftlich die Funktion hatte, Zusammengehörigkeit zu feiern, ja, also kollektives Bewusstsein, Momente des kollektiven Bewusstseins und
gemeinsames Singen gemeinsam, gehörte da ja auch dazu, ne?
Genau, und das war sozusagen, wenn man die Ideologie anschaut, sozusagen der Religion, dann war das metaphysisch aufgeladen und so, aber eigentlich ist das sozusagen eine, aus soziologischer Sicht sozusagen eine symbolische, also im Gottesdienst, so heißt es bei Dürkheim, im Gottesdienst feiert die Gesellschaft sich selbst, ja, also sozusagen, da wird auf Gott und auf Gottheiten, Totems projiziert, was eigentlich, wir sind eins. Ja? Mhm. Und so sehe ich eigentlich auch das, was passiert auf der Bühne. Also es gibt tatsächlich diesen Moment dieses Gemeinsamen,
Ja, also wo man wirklich sehr, wo man wirklich nicht mehr unterscheiden kann zwischen sich selber und den anderen, die mitspielen und vielleicht sogar dem Publikum. Mhm. Ne, und also wo das so ineinander verschmelzt, und das ist ein ganz toller Moment. Also da gibt's diesen tiefsitzenden menschlichen Wunsch, irgendwie in der Gesellschaft irgendwie aufzugehen, regelrecht. Ja, also auch das Individuelle mal zu vergessen, ist natürlich eine gefährliche Seite, denn das machen auch natürlich politische Bewegungen, Agitation. Ja, das heißt, man ist auch am steuerbarsten in solchen Momenten. Man ist sozusagen Wachs in den Händen der religiösen oder politischen FührerInnen an der Stelle. Aber es ist aber trotzdem, das ist die positive Seite, und der Mensch ist sozusagen zunächst mal Sozialwesen, und sozusagen das Wesen des Menschen ist sozusagen auch in einer Gesellschaft irgendwie voll sozusagen aufzugehen. Gleichzeitig ist der Mensch natürlich auch ein Wesen, was Freiheit will, ja, sozusagen darf man nicht vergessen, aber das denke ich dann schon manchmal, dass ich sozusagen die Begeisterung, die ich selber habe dafür auch, für diese Momente, dann die kann ich sehr genießen emotional. Mir fällt dann aber auch manchmal dieses Zitat ein, dass es das Privileg des Menschen ist, sich von den Institutionen konsumieren zu lassen, die er selber geschaffen hat, also wo man sozusagen völlig in der Ordnung aufgeht. Und das ist aber ein Zitat von Arnold Gehlen, ja, der nun sozusagen rechts außen der Soziologie, nazinah sozusagen. Also es gibt diese tiefsitzende Wunsch nach Sozialität, das erleben wir heute auch in der Zeit, der kann eben auch sich in ganz gefährliche Richtungen entwickeln. Das darf man nie vergessen, so schön wie das dann auf der Bühne ist. Und das meldet sich schon manchmal bei mir. Ich habe lange Gospel gemacht zum Beispiel, Gospelmusik. Und habe da auch als Solist gesungen und habe dann doch auch gemerkt, naja, das ist, ich habe da die Rolle des Predigers in gewisser Weise. Und die Leute, die ich selber, für mich war das eine Performance, eine Musikperformance, für die Leute aber nicht, sondern da war mehr drin. Ja, man ist man sozusagen, macht man sich so zum Gefäß so metaphysischer Dinge. Und da habe ich dann irgendwann entschieden, das kann ich nicht mehr machen, weil da muss ich jetzt wirklich, das müsste ich jetzt viel mehr glauben, um das zu machen. Das müsste echter sein, weil ansonsten kriegt das so einen komischen Manipulationsaspekt. Das habe ich jetzt bei der Popmusik nicht. Aber das ist so ein Element da drin. Jetzt glaube ich dann doch ein bisschen kritisch dargestellt, aber also das schmälert den Spaß nicht.
Naja, es geht um deine Einstellung, ne? Ja. Also es darf ja jedem selbst überlassen bleiben, ob er an Gott glaubt oder an welchen Gott er glaubt und so weiter. Aber wenn du dich in dem Moment nicht 100% damit identifizieren kannst und gleichzeitig aber das Gefühl hast, du wirst aus Versehen zu einer Art
Prediger. Beim Gospel sind Leute entrückt unter Umständen, ja, so, und dann ist man da das
in dem, ja. Okay, verstehe ich. Ja, Sascha, ich finde, wir haben hier ein tolles Gespräch gehabt, über viele Sachen gesprochen.
Ja.
Möchtest du noch was anmerken?
Super. Nö, ich freue mich sehr, dass wir das mal so besprochen haben, und ich finde, also das immer wieder über das Verhältnis auch von Musik und Gesellschaft zu reden, total wichtig. Und wir haben, glaube ich, auch einen guten Schritt gemacht, dass wir es jetzt nicht nur immer in diesem klassischen Adorno sozusagen Ideologiekritik an der Musik und Kommerzialisierung von Musik besprochen haben, sondern die ganzen verschiedenen Facetten. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, wie alles ineinander greift. Ne?
Ja.
Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Abonniert die Sendung gerne, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja.
Macht's gut.
Tschüss. Ciao.